Hallihallo und willkommen zum Märchenland Mittelstand.
Hallo.
Hallo, mein lieber Michael. Schön, dass wir uns hier wieder treffen zu unserer nächsten Folge. Ich kann schon ankündigen, wir haben echt einen spannenden Gast, sage ich jedes Mal.
Und
wir haben auch einen Überflieger und wir haben auch immer spannende Gäste. Heute ein Überflieger im wahrsten Sinne des Wortes. Michael, wie geht's dir? Alles gut?
Ich bin ein bisschen angeschlagen.
Hört man?
Ja, so ist es. Kann man jetzt viel zu sagen.
Also als guter Chef sage ich euch, dann bleib doch zu Hause, wenn du krank bist.
Ja, ich bin halt trotzdem da, weil es mir Spaß macht. Meine Güte, da ist man motiviert, ist auch nicht recht.
Doch, alles recht. Wenn wir hier zusammen sitzen, ist mir das ist mir alles recht.
Es gab noch heute ein paar andere Sachen, also hat sich gelohnt, ins Geschäft zu kommen. So.
Also, wir starten mit einem kurzen aktuellen Thema. Was hast du uns mitgebracht?
Mehr oder minder aktuell, das größte aktuelle Thema, das wir alle wissen, findet in der Politik statt, aber das lassen wir heute mal weg. Ich habe eine kleine Sache heute mitgebracht zu KI. Und zwar fängt es da an, ich hatte das letzte Mal schon eine andere Blickweise auf das Thema KI und ich habe es mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, das ein bisschen weiterzumachen und mal zu gucken, was es da sonst noch gibt. Und dann bin ich auf eine kleine Studie gestoßen von der Swiss Business School. Und die hat einen negativen Zusammenhang zwischen der Nutzung von KI-Tools und kritischem Denken aufgedeckt. Klammer auf, Klammer zu, kleine Studie, wenige Teilnehmer, 666.
Und 666, auch noch so eine Zahl.
Aber ich finde den Ansatz ganz interessant, weil wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie gehe ich mit Text um, schreiben, kreativ sein, ist ja klar, wenn ich nur noch irgendwelche Language Models benutzen, um irgendwas für mich schreiben zu lassen, dann noch Korrektur lesen ein bisschen. Ja, und vielleicht seit frühen Kindheitstagen nur so schreibe, in Anführungszeichen, dann kann ich wahrscheinlich am Ende keinen geraden Text mehr schreiben über eine DIN A4-Seite. Also insofern durchaus interessant. Da versuchen so die ersten wissenschaftlichen Institutionen da schon mal nachzuforschen. Und ich hänge euch das natürlich in die Shownotes. Da heißt dann auch, Bildung ist ein Schutzfaktor. Ja, also je höher das Bildungsniveau, umso besser ist die Resistenz auch gegen diese KI-Nutzungsschäden, die es da gibt.
So ein bisschen ahnen wir das ja immer, dass uns die Nutzung von digitalen Tools nicht an jeder Stelle klüger macht. Mhm. Und da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben und mal gucken, was so die weitere Forschung dazu ergibt.
Genau.
Dass die Nutzung von KI die Intelligenz einschränkt, ist schon eine harte
Sache. Ist alles ein Plan, ein großer Plan? Nein, ich weiß es nicht.
Ist schon auf jeden Fall.
Ja. Aber wenn man der gesunde Menschenverstand sagt, auch hier wird gesprochen von Bildungseinrichtungen, ist klar, je mehr ich das benutze, umso weniger bilde ich die eigene Fähigkeit des Handelns aus. Und wir haben es in der früheren Folge mal, man muss eine Sache 10.000 Mal machen, damit man sie kann. Wenn ich halt nie einen Text schreibe und den immer schreiben lasse, dann werde ich nie einen Text schreiben.
Dann werde ich mal irgendwann gut da drin, einen Text zu überarbeiten.
Ein guter Prompter vielleicht, ja.
Guter Prompter, also andere Fähigkeiten.
Genau. Mein aber Beruf, spannend. Prompter.
Lass uns da unbedingt dranbleiben und ab und zu mal gucken. Ich bin beim Thema Krankheit und Gesundheit.
Ja, passt ja heute zu mir.
Passt heute zu dir. Mal gucken, ob du aus einem der Gründe hier krank geworden bist. Also es gibt ein Buch, ein Report, der ich glaube zweijährlich, heißt das so, alle zwei Jahre erscheint, und zwar der AOK-Fehlzeiten-Report. Also die AOK, Krankenkasse AOK, ungefähr 15 Millionen Mitglieder, zusammen mit der Uni in Bielefeld und für mich absolute Pflichtlektüre für Personalabteilungen sowieso, aber auch für jede Art von Management, wo in einem ziemlich dicken Buch mit allen möglichen Statistiken und so, aber auch mit vielen, vielen guten Beiträgen untersucht wird, wie entwickelt sich Krankheit und Gesundheit in Deutschland? Und ich gehe mal auf ein paar Zahlen ein. Das ist ein riesendicker Schinken. Ich mache nur so ein paar. Und mache mit dir, Michael, das Quiz.
Okay.
Wer weiß was zur Gesundheit in Deutschland?
Heute gewinne ich keine Millionen.
Ich fange mal mit so ein paar Facts an. Wenn man sich den Krankenstand, einfach nur den ganz plump den Krankenstand in Prozent anguckt, und die endet jetzt hier, wir haben jetzt Anfang 25 und das endet jetzt mit 23, das ist 24 erschienen, dann sieht man, und das finde ich ganz erstaunlich, der Krankenstand seit den 70ern bis ungefähr ins Jahr 2004 immer gesunken ist.
Echt?
Okay. Ja, wir kommen so von 78 oder so war das der Höchststand mit knapp 6% und sind dann auf gut 4% runter in den bis zum Jahr 2004, 2005, 2006 da ungefähr. Das finde ich ganz erstaunlich. Das schließe ich mal zurück auf bessere Arbeitsausstattung, bessere Arbeitshygiene, bessere Arbeitsbedingungen, Maschinen übernehmen viel schwere körperliche Arbeit und all so weiter. Und dann, ab dem Jahr 2006, steigt die Quote wieder. Und jetzt verstehe ich es nicht genau, weil sie ist im Jahr 2020 Corona, 2021 Corona niedrig. Sie ist 2020 bei 5,4%, 2021 auch 5,4%. Und dann passiert was. Im Jahr 2022, 2023, da schießt sie nach oben. Und zwar auf 6,7% und jetzt im letzten Jahr auf 6,6% leicht wieder runter.
Ich habe da aber ein Debunk für dich ein bisschen.
Ey, mach mal.
Ich habe da was gehört.
Ich verstehe es nicht.
Also ich kann es ein bisschen erklären. Ich habe da also keinen Nachweis dieses Mal. Ich kann es nochmal recherchieren, aber ganz spontan. Ich wusste nicht, welche Zahlen hier der Ingo bringt. Ich habe gehört, dass das Meldeverfahren in Richtung Krankenkassen sich verändert hat von den Arbeitgebern und die Umstellung vom digitalen Verfahren, dass jeder Vorgang gemeldet wird jetzt durch das digitale Meldeverfahren und vorher die gelben Zettel von ganz vielen Arbeitgebern gar nicht an die Krankenkasse weitergereicht wurden.
Aha, das heißt, wir haben eher einen statistischen Bias hier drin,
wahrscheinlich
einen Prozess-Bias.
Habe ich gehört.
Okay, vielleicht ist es das.
So.
Ansonsten kann ich es mir nicht so genau erklären.
Ja, der Sprung wäre zu
weit. Also der Sprung ist schon. Jetzt wir beginnen unser Quiz. Welcher Wirtschaftssektor, nenne ich es mal, ist denn am meisten krank?
Gefühlt Lehrer. Drinnen. Lehrerinnen.
Ja, im Mittelfeld. Am meisten krank ist die öffentliche Verwaltung.
Also ähnlich.
Und die Sozialversicherung. Ja, nicht ganz. Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung. Krankenstand von fast 8%, 7,9%. Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Weiß ich nicht genau. Was macht einen denn in der Verwaltung? Ist das die Monotonie? Ist es die... Oder was ist das, was einen da irgendwie
krank macht? Die Hoffnungslosigkeit.
Ja, nee, vor allen Dingen, weißt du, weil du's siehst, also 7,9%, 7,5% in 23, wenn man das mal vergleicht mit echten Schaffern hier, mit Leuten, die echt arbeiten müssen, Baugewerbe 6,4%, Land- und Forstwirtschaft 4,9%, also deutlich drunter.
Ja, ich glaube, dass viele Gewerke, auch wenn man da die Bürojobs mal dazu nimmt, halt manchmal, glaube ich, ein Ende sehen. Also man hat immer so Milestones, die man erreichen kann und die motivieren schon. Ich glaube, wenn du in der Behörde bist und du hast keinen Punkt, an dem es ein Ende nimmt, ich glaube, das kann schon sehr belastend sein.
Es geht immer. Du hast nie die Fliesen fertiggelegt und hast nie das Feld bestellt, sondern es geht immer weiter.
Ich glaube, das ist schon befriedigend, gerade für Handwerker, wenn die dann sehen, mein Tagwerk.
Ja, wir kommen gleich mal auf das Thema der mentalen Belastung nochmal zu.
Ja.
Sind Jüngere oder Ältere mehr krank?
Jüngere, schätze ich.
Die Frage war nicht korrekt irgendwie, Dali. Die Statistik unterscheidet in Fälle und in Tage.
Okay.
Das heißt, wie oft?
Eine Fangfrage.
Eine Fangfrage. Die Jüngeren, also die 15- bis 19-Jährigen, sind ungefähr, ich gucke mal gerade hier auf die Zahl, mehr als doppelt so oft krank wie Ältere,
aha,
60- bis 64-Jährige. Also die haben pro 100, das wird immer pro 100 Mitglieder gerechnet, 422 Fälle zwischen 15 und 19, 422 Fälle je 100 Mitglieder, die Jüngeren.
Aha.
Wahnsinn, 422 pro 100. Und die Älteren haben 204 pro 100.
Dafür aber länger wahrscheinlich, ja?
Genau.
Ah.
Also die Tage je Fall bei den Jüngeren 4,5 und bei den Älteren 20,3.
Ja.
Das heißt,
die
sind nur halb so oft krank, aber dafür fünfmal so lang dementsprechend. Was man wahrscheinlich im Alter auch irgendwie vermuten würde. Okay, die Frage war nicht korrekt gestellt, deswegen kein Punkt für jeden hier. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben noch, jetzt wird's heikel. Aber wir geben ja nur Informationen weiter und werten nicht. Welche Bundesländer sind denn am wenigsten krank und welche Bundesländer sind am krankesten?
Am wenigsten krank sind bestimmt die pumperlgesunden Bayern.
Fast.
Und am meisten krank, glaube ich, aufgrund meiner Erfahrung vom Umfeld NRW.
Also meine Heimat NRW irgendwo in der Mitte. Am wenigsten krank ist Baden-Württemberg, am zweitwenigsten Bayern. Und am häufigsten krank ist Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Aha, okay.
Ganz schön großer Unterschied. Also jetzt wollen wir mal, wir schließen keine Rückschlüsse, wir berichten nur.
Und ich musste raten, mir blieb nichts anderes übrig. So.
Wir berichten nur Statistik. So, haben wir noch irgendwie zwei kleine Zahlen. Das ist echt schon ganz spannend. Oh, jetzt wird's was. Jetzt werten wir doch. Jetzt kommt ein bisschen Geschmäckler rein.
Oh Gott.
An welchem Wochentag endet denn meistens die Krankheit? Die Arbeit, also Anteil an Arbeits... wie heißt das?
Am Dienstag.
Nein. Am Dienstag? Wieso denn am Dienstag?
Da hat man ein schönes, langes Wochenende gehabt und kommt dann dienstags ins Geschäft.
Am Freitag.
Was, da endet das?
Da endet das.
Ja, bitte. Und dann heißt Samstag, Sonntag und Montag ist dann erst wieder der nächste Arbeitstag.
Naja, das heißt, die meisten Wiedergesundmeldungen finden am Freitag statt.
Aber da kommt niemand mehr ins Geschäft.
Weiß ich nicht, wenn man dann vielleicht am Freitag zum Arzt geht und lässt sich wieder gesund schreiben, dann kommt man Montag wieder.
Ah, ja,
aber hat das Wochenende dann natürlich. Also sagen wir an den verschiedenen Wochentagen.
Aber das liegt aber an den Ärzten. Also wenn ich mir überlege, Krankschreibungen von mir, die machen ja immer eine Woche oder zwei Wochen. Also bei.
Ja, aber ich sag mal so, an einem Montag sind 6,9, am Dienstag 8,4, am Mittwoch 12,8, Ende der Arbeitsunfähigkeit und am Freitag 47%.
Aber zeig mal die Statistik da. Ach gut, der Donnerstag ist auch gut dabei.
Der Donnerstag, nein, das ist fast gar nicht, 7,3%. Donnerstag endet da, das ist der Donnerstag hier, wir zeigen jetzt, könnt ihr nicht sehen, das ist der Sonntag. Der Sonntag mit 10,3, aber
Leute,
der Freitag mit 47,3%, da enden die meisten Krankheiten.
Sehr schön.
Dann fängt ja auch das Wochenende an. So, komm, machen wir noch irgendwas Kurzes, weil wir gleich einen spannenden Gast haben. Genau, da jetzt wird es nochmal ganz ernsthaft. Wir sehen eine Zunahme der Krankheit, habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie seit 2004. Was ist denn im Jahr 2023 die häufigste Ursache für Krankheit?
Da kann man jetzt auf eine ganz komische Fährte kommen. Also ich denke mal, so Erkältung inklusive Corona, also Hals, Nasen, Ohren, Gedöns.
Also Atemwege, genau, richtig.
Genau.
Atemwege im Moment. Anzahl der Fälle, Atemwege, Anzahl der Tage, wenn wir das wieder unterscheiden, nicht. Und direkt danach kommt also bei Anzahl der Tage auch am Platz 1 und bei den Fällen am Platz 2 psychische Erkrankungen.
Platz 2.
Ja. Und jetzt wird es, also wie gesagt, bei Anzahl der Tage, bei Dauer entsprechend auch, ist es Platz 1.
Guck dir mal die News an, da wundert es einem nicht.
Und das ist schon was, das macht mir Sorgen. Und wenn man da mal so die Kurve sieht, die geht ständig nach oben. Da fragt man sich wirklich, wohin führt das noch? Alle anderen Themen, Verdauung, Muskel, Skelett, Verletzungen, Herz-Kreislauf, sind einigermaßen stabil, nehmen sogar teilweise ab. Aber die psychischen Fälle steigen fast exponentiell. Da fragt man sich schon erstmal würde ich mir mal jede Menge soziologische, sind es wahrscheinlich, Studien wünschen, die das mal beleuchten. Weil es ist ja, man muss sich das volkswirtschaftlich vorstellen, was für ein unfassbarer Schaden durch psychische
Belastungen. Aber genau, psychische Krankheiten oder Beeinträchtigungen waren in Deutschland schon immer ein Tabuthema. Du bist ja gleich, wie sagte Urgroßmutter immer, die Klapse und so. Ja. Es hat halt gleich so ein Geschmäckle, dass man nicht ganz richtig im Kopf ist und es wird eher sehr, sehr abwertend. Also so dysfunktionaler Mensch und das hindert viele. Und man muss dazu sagen, ist ja teilweise sogar noch verankert in der Versicherungswirtschaft. Ne? Ja. Also mach nicht öffentlich, dass du psychisch krank bist. Da gibt es durchaus Nachteile.
Allerdings.
Fand ich schockierend, weil das ist schon, also lieber bist du nicht behandelt und dir wird's, und die Versicherung muss dann trotzdem zahlen, anstatt dass einfach ausgeklammert wird. Also dieses Vorurteil finde ich schon krass.
Also die AOK nennt das, das ist die Diagnosegruppe Z73, für die es ganz genau wissen wollen. Und wenn man sich die Zahlen von 2014 bis 2023 anguckt, also gerade mal diese 10 Jahre, dann waren das 2014 100 Tage aufgrund dieser einer Burnout-Thematik. Jetzt spezifiziere ich es gar nicht genau, aber diese Z73 ist so eine Burnout-Klasse. 100 Tage und im Jahr 2023 sind es 174 Tage je 1000 Mitglieder. Also fast eine Verdopplung, nicht ganz, aber fast eine Verdopplung. Und das war nur in 10 Jahren. Da muss man sich fragen, warum gibt es da keinen Riesenalarm in der Gesellschaft? Tabu hin und her. Tabu haben wir jetzt gerade aufgelöst.
Damit geht nicht. Ich glaube, der Alarm, der zeigt sich politisch im Moment. Also das ist jeglicher Druck braucht ja ein Ventil. Und ich glaube, dass viele, viele depressive Frustthemen sich politisch äußern im Moment. Also für mich ist das eine Analogie irgendwie.
Ja. No. So, letzter Punkt, jetzt kommen wir nochmal. Welche St- Städte sind denn am gesündesten und welche Städte, welche Großstädte, das sind hier Städte, die 50 Einwohnerstärksten Städte in Deutschland. Okay. Welche
müssen wir die alle kennen? Also die gesündesten Städte, ich glaube so die gesündeste ist so Münster, wo sie viel Fahrrad fahren. Und dann noch die ungesündeste der 50, würde ich sagen, ist Berlin wahrscheinlich.
Ja. Berlin? Nein. Berlin gehört zu den Guten.
Echt?
Berlin gehört zu den weniger Kranken.
Also Kiffen also, hilft, oder?
Nein.
Also, nein, das habe ich nicht gesagt.
Piepsen. München, Stuttgart, Freiburg, wieder unsere Südländer, sind die gesündesten Städte. Und jetzt kommt leider in meine Heimat nach NRW. Hagen, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Oberhausen, Krefeld, Wuppertal, Duisburg sind ganz oben, sind die krankesten. Die krankesten Städte, sondern die Städte mit den krankesten.
Ich habe vorhin NRW geraten, wegen diesen Eindrücken aus diesen Städten.
Ja, das stimmt. Aber Münster ist irgendwie so im Mittelfeld, eher bei den Gesunden. Und tatsächlich Berlin auch Nummer 2, 4, 6, 7, 8 oder irgend sowas von den Gesunden, aber auch also von den nicht so Kranken. In Berlin lebt es sich offensichtlich ganz gut. So, nochmal kurze Empfehlung, bevor wir jetzt gleich rübergehen zum Gast. AOK Fehlzeitenreport, Zusammenarbeit mit der Uni Bielefeld, wirklich, wirklich interessant. Nicht nur, weil es irgendwie, wenn man mal ein lustiges Quiz machen kann hier mit Michael, sondern weil es für die Führungskräfte, für die Personalabteilung ganz, ganz wertvolle Hinweise gibt und Inspirationen gibt, sich mal einige Sachen genauer anzuschauen.
Ihr seid jetzt nicht mehr im Blindflug und wir fliegen jetzt rüber zu unserem Gast.
Dann begrüßen wir heute unseren Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Wir kennen uns schon einige Jahre und wir haben uns schon oft über Management-Themen unterhalten. Das war immer sehr inspirierend und deshalb freue ich mich, dass er heute hier ist. Ich begrüße Michael Sauer. Hallo, lieber Michael.
Hallo, Ingo.
Hallo Michael.
Und also wir werden relativ schnell immer, welcher Michael gerade spricht, hören.
Michael 1 und 2.
Am Akzent merkt man es immer relativ
alles
schnell.
Klar.
Und lieber Michael, schön, dass du da bist. Und wir starten mit der Frage, die wir immer stellen. Wer bist du? Und was ist für dich märchenhaft am Mittelstand?
Ja, die beantworte ich gerne. Also was ich bin, ist, das schiebe ich vorweg, weil es für unser Thema heute relevant ist, pensionierter Oberstleutnant der Luftwaffe, ehemaliger Tornado-Pilot. Das habe ich 21 Jahre lang gemacht, bevor ich mich dann nach der Bundeswehr neuen Themen zugewandt habe. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren in einem Unternehmen beschäftigt, das ich hier in Deutschland, aber das sich global mit der Ausbildung von Piloten in all seinen Facetten beschäftigt, im zivilen und auch im militärischen Bereich. Da insbesondere mit der Flugsimulation, aber auch mit der Bereitstellung von Live-Flugschulen in der ganzen Welt.
Krass.
Und was für mich am Mittelstand märchenhaft ist, ist die Tatsache, dass ich nach der Bundeswehrzeit ein Fernstudium gemacht habe, um mich weiterzubilden und durch einen sehr guten Freund, der ein Familienunternehmen leitet, ein mittelständisches, dann die Gelegenheit bekam, die im Studium erworbene Theorie dann in der Praxis zu testen. Und da habe ich eben ein Unternehmen, eine Organisation vorgefunden, die sehr flache Hierarchien hat, die sehr, sehr aufgeschlossen war gegenüber kontinuierlicher Verbesserung und Veränderung und interessiert daran war, Inputs von außen zu bekommen, auch von jemandem, der von dem Kerngeschäft überhaupt keine Ahnung hat. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, mit den Menschen in allen Bereichen des Unternehmens dann zusammenzuarbeiten. Also diese Offenheit für Neues und die flachen Hierarchien, die kurzen Entscheidungswege, die Umsetzung von kreativen Ideen, das war wirklich ganz toll. Und das kenne ich jetzt aus meiner Konzernwelt nur sehr eingeschränkt.
Wir müssen nur kurz aufklären, wenn du sagst, du bist pensionierter Pilot, du bist auch erst Mitte 50, ne? Also das immer pensioniert, genau. Hört sich so an, als wärst du...
ja, ich habe es im Rücken.
Als wären wir jetzt weit in den 70ern, aber nein. Ich glaube, wann werdet ihr aus der Fliegerei in Pension geschickt?
Mitte 40? Meiner Zeit war das Anfang 40. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen kann man auch länger fliegen, aber die vertragliche Grundlage, bei der ich ausgeschieden bin, das war 41.
Krass, das
seitdem
ist schön.
Mache ich andere Dinge.
Seitdem bist du Pensionär, genau.
Ja.
Also, du warst Berufssoldat, Pilot im Tornado. Welche besonderen Fähigkeiten braucht man dafür, körperlich, aber vielleicht auch mental? Wenn du so ein bisschen beschreibst, wie schnell ist so ein Ding eigentlich?
Also, jeder, ich denke, jeder, der Top Gun gesehen hat, kann sich vorstellen, dass man da körperlich und mental recht gefordert ist, wobei Hollywood das natürlich auf die Spitze treibt. Aber real war es so bei mir, dass wir im Tiefflug beispielsweise in 30 Metern über dem Grund geflogen sind mit bis zu 1000 Stundenkilometern. Wenn wir Luftkampf geübt haben, dann kommen sehr hohe G-Kräfte, also Beschleunigungskräfte, auf einen zu, belasten den ganzen Körperapparat. Und während wir diese Stressoren aushalten müssen, müssen wir gleichzeitig einen Auftrag erfüllen. Das heißt, mental muss man multitaskingfähig sein, man muss seine Instrumente interpretieren, man kommuniziert mit der Außenwelt und kriegt über Sensoren verschiedene Dinge angezeigt und muss dann im Worst Case natürlich unter Bedrohung auch noch, also man wird ja dann auch beschossen, muss okay. man dann auch noch gucken, dass man seinen Auftrag erfüllt. Und deshalb ist natürlich die Kombination all dieser Faktoren sehr belastend und dafür werden wir aber jahrelang trainiert und ausgebildet. Und ich würde sagen, das sind im Fliegerischen die großen Anforderungen, weil wir als Offiziere ja auch gleichzeitig alle Führungskraft sind, haben wir dann noch die Herausforderung, Menschen zu führen. Das ist eine Standardaufgabe für jeden Offizier. Wobei ich sagen würde, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, da deckt sich vieles mit dem, was man auch aus einem Unternehmen kennt. Ja? Mhm. Also da gibt es große Schnittmengen, was die Anforderungen an Führung angeht, an gute Führung. Aber da gibt es auch ein paar Besonderheiten. Insbesondere, dass wir ja auch im Einsatz unter Stress und Belastung und Bedrohung führen müssen. Das ist vielleicht der Unterschied zum zivilen Bereich.
Ja, wenn man jetzt so vergleicht als solch eine Führungskraft, wie ist denn da die Auswahlquote? Also wie viel von 1.000, 100.000 sind denn eigentlich mental und auch körperlich qualifiziert, so einen Job zu machen?
Also das kann ich nicht mehr so genau sagen, weil sich das durch die Demografie und verschiedene Faktoren, seitdem ich 1987 mein Auswahlverfahren durchlaufen habe, hat sich das stark verändert. Aber um die Eignung nachzuweisen, als Offizier in der Bundeswehr zu dienen, durchlaufen alle, egal was sie dann hinterher machen, ob sie ein U-Boot fahren oder Tornado fliegen, durchlaufen alle das gleiche Assessment Center. Tatsächlich hier in Köln in der Mutra-Kaserne. Und das ist vergleichbar mit einem mehrtägigen Assessment Center, wie man es vielleicht auch von großen Unternehmen kennt, ja, in den Aufgaben und Anforderungen. Und es gibt dann nochmal im letzten Teil spezielle Tests, die Psychologen dann machen mit Menschen, die beispielsweise dann in die Fliegerei wollen oder auch andere spezielle Aufgaben bei der Bundeswehr wahrnehmen wollen. Und erst wenn man das durchlaufen hat, dann kommen die speziellen Auswahlverfahren für den fliegerischen Dienst. Die sind dann psychologisch und flugmedizinisch und da fallen dann nochmal einige raus. Ja, also die Eignung zum Offizier bringen sehr viele Menschen mit und die speziellen Fähigkeiten für die Fliegerei dann deutlich weniger.
Wir haben ja, wir haben uns vorher darauf geeinigt, wir sprechen über keine aktuellen Themen, keine aktuellen Rüstungsthemen. Wir könnten viel über Kriege reden, die gerade passieren. Und so haben wir gesagt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen eher auf den Management-Teil. Aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, du hast gerade 87 war das Auswahlverfahren. Das heißt, du bist Ende der 80er, in den 90ern bis in die Nullerjahre dann auch wirklich aktiv geflogen. Wie akut war denn die Bedrohungslage damals wirklich im Vergleich vielleicht zu heute? Und hast du damit gerechnet, tatsächlich in einem Kampfeinsatz fliegen zu müssen? Ich war 1988, 89 bei der Bundeswehr. Mir war immer klar, ich ziehe nie in den Krieg. Auch jetzt bin ich bei der Bundeswehr und sowas. Aber das war für mich eher was Lästiges und da muss ich hin. Aber für einen Krieg habe ich mich nie geeignet gesehen. Das muss ja bei dir anders gewesen sein als Berufssoldat. Hast du tatsächlich damit gerechnet, ich muss auch mal wirklich in den Krieg ziehen?
Ich glaube, in den ersten Jahren, da waren wir ja, das hat sich gewandelt über die letzten 30 bis 40 Jahre, aber in den ersten Jahren war ich ja noch unter den Bedingungen des Kalten Krieges, also Warschauer Pakt gegen NATO der Bundeswehr. Und da haben wir ja im Wesentlichen Abschreckung geleistet, indem wir gut vorbereitet waren, indem wir viel trainiert haben. Und da war die Beschäftigung mit dem Einsatz eher eine theoretische. Und man hat nicht, also ich persönlich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass die Abschreckung nicht wirkt und ich jetzt gefordert bin. Gleichwohl war mir bewusst, wenn, dann würde ich dann auch meinen Dienst leisten, so wie es vorgesehen ist. Das hat sich dann zum ersten Mal gewandelt, als in den 90er Jahren die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien aufflammten und dann im Kosovo-Krieg mündeten, an dem wir ja dann zum ersten Mal aktiv teilgenommen haben und gute Freunde von mir mit ihren Geschwadern dann aufgrund der Spezialisierung, die sie hatten, dann auch da mitfliegen mussten. Und damit war uns allen klar, oh, hier hat sich was verändert. Mhm. Deutschland schickt jetzt zum ersten Mal Soldaten in den Einsatz. Da wurde das etwas konkreter. Die nächste größte Veränderung waren die Angriffe auf die Twin Towers 2001 und dann damit beginnend dieser War on Terror, den Amerika dann 25 Jahre lang in der Welt geführt hat. Da hat ja Deutschland dann auch seine Rolle gespielt mit Einsätzen in Afghanistan und zuletzt auch gegen ISIS im Nahen Osten. Das heißt, da war dann sozusagen an der Tagesordnung, dass die verschiedenen Verbände abgerufen wurden und nach Afghanistan oder nach Jordanien gingen, um dort mitzuhelfen, an diese Konflikte zu befrieden. Also das Einsatzrisiko ist eigentlich immer mehr gestiegen.
Okay.
Und jetzt haben wir die letzte Zäsur 2022 mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und damit hat sich das jetzt schon wieder komplett geändert, muss man sagen, weil jetzt droht die Gefahr von Konflikten mit hochgerüsteten, kriegserfahrenen Ländern wie Russland, die eine ganz andere Vorbereitung erfordern. Und wir beschäftigen uns, ich bin noch aktiver Reservist, also ich diene ab und zu noch in meinem alten Verband. Und da ist jetzt der Alltag gekennzeichnet davon, wieder das zu erlernen, was wir mal 1990 glaubten, nicht mehr zu brauchen.
Okay.
Ja, also die Vorbereitung auf die Verteidigung unseres Landes und des Bündnisses. Das war jetzt 25 Jahre lang nicht unser Auftrag.
Ja, also ich bin da fasziniert, weil landläufig wird ja auch gedacht, ja, ein Soldat, was ja ein Flieger ist, viel Kaserne, viel Langeweile, alles bleibt gleich. Aber man hört das schon raus, wenn man das so komprimiert und in eine Berufskarriere packt, wie bei dir, es verändert sich dann doch viel. Also man kann dann nicht sagen, hey, bleibt alles gleich, ich habe hier Tag ein, Tag aus die gleichen Aufgaben. Das ist schon mal so interessant zu hören und das nicht nur theoretisch, geschichtshistorisch, sondern aus einer persönlichen Karriere. Das finde ich sehr spannend, ja.
Aber lass uns mal so ein bisschen auf den Management-Teil gehen, der ja für uns, sagen wir mal, im Mittelstandsmanagement auch relevant ist. Was war das für eine Kultur? Was war das für eine Führungskultur, die du gelernt hast? Gehen wir mal so die verschiedenen Führungskultur, Fehlerkultur, Vertrauenskultur, all die Themen. Wie hat sich das geprägt damals? Also ich kann das sagen, von meiner Wehrdienstzeit ein Albtraum. Ein Rumgebrülle und ein Geschreie und ein, also das, ich mir sagen könnte, also wir gewinnen hier nie einen Krieg. Also wenn wir hier einziehen müssen, können wir schon mal aufgeben. Das war ja bei dir anders als Berufssoldat. Du hattest ja eine völlig andere Voraussetzung dafür. Was waren so die Themen? Wie würdest du die Kultur damals in der Bundeswehr beschreiben?
Also das ist eine gute Frage, die, so wie du es gerade gesagt hast, aus unterschiedlichen Perspektiven anders beantwortet werden kann, natürlich. Mhm. Ich denke, viele der Zuhörer des Podcasts haben, wenn sie der Boomer-Generation wie wir angehören, haben alle mal Wehrdienst geleistet. Und ich weiß,
wir sind nicht Boomer, wir sind Generation X.
Ja, okay.
Wir sind X.
Aber jeder, der als Wehrpflichtiger in der Bundeswehr gedient hat, hat natürlich seine eigenen persönlichen Erfahrungen gemacht und hat vielleicht einen anderen Blick auf die Bundeswehr als ich. Dann muss man dazu sagen, dass ich in einem wirklich sehr, sehr hoch spezialisierten Bereich unterwegs war. Wir haben in so einer Fliegerstaffel ausschließlich Offiziere, die in Tornados oder in Eurofightern dann in den Einsatz gehen. Also alles sozusagen im selben Führungslevel plus minus. Wir haben eine sehr informelle Kultur, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, der Auftrag steht im Vordergrund und weniger der Dienstgrad. Und wir sehen, also im Tornado waren wir ja zu zweit. Wir sind dann ein Team, eine Einheit. Und wenn der Dienstgrad formell ein Gefälle hergibt, war das aber im Cockpit immer gleich, ne? Also da spielt dann in der Fliegerei mehr die Erfahrung eine Rolle und die Qualifikation als jetzt die Hierarchie in der Führungsebene. Also ist das bestimmt eine ganz andere Kultur als jemand, der in einem Panzerbataillon als Wehrpflichtiger gedient hat. Ja? Also das muss man schon mal vorwegschieben. Was ich aber hervorheben will, und das hatte ich in der Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal nachgeguckt, die theoretischen Grundlagen, auf denen das Führungsverständnis der Bundeswehr fußt, die sind, obwohl sie schon Ende der 50er, in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre geschrieben wurden, extrem modern und aktuell.
Okay.
Und ich habe vorhin noch in so einem Kompendium zum Thema New Work gelesen über Führung. Und da finden sich ganz viele Glaubenssätze wieder, die die Bundeswehr sich 1958 schon aufgeschrieben hat, als etwas, das wir anstreben. Und da ist es wichtig, wenn man das historisch einordnet, dass wir ja nach der Katastrophe des Dritten Reiches aus einer Zeit kommen, in der Befehl und Gehorsam, also unbedingter Befehl und Gehorsam, mit in die Katastrophe geführt haben und das unterstützt haben. Mhm. Und die Gründerväter der Bundeswehr haben gesagt, wir brauchen ein anderes Menschenbild. Wir brauchen keinen Kadavergehorsam, keinen Befehl und Gehorsam mehr, sondern wir müssen den Soldaten als, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, Staatsbürger in Uniform sehen, der voll verankert ist in unserer demokratischen Grundordnung und dafür bereit ist, sein Leben zu geben. Aber wir kennen auch an, dass jeder Mensch ein Gewissen hat, seinem Gewissen verpflichtet ist, diesem Grundgesetz verpflichtet ist und er die Möglichkeit braucht, ab und zu, also wenn die Situation es erfordert, Befehle auch mal nicht auszuführen. Wenn er zum Beispiel erkennt, dass eine Straftat damit verbunden ist oder ne, etwas gegen Völkerrecht verstößt. Und von daher hat man gesagt, wir brauchen Menschen, die wissen, wofür sie kämpfen. Und das ist jetzt wieder die Überleitung zum Purpose, was wir so aus Unternehmen kennen. Ne? Jedes Unternehmen soll einen Purpose haben. Bei uns ist es der Sinn, warum sind wir Soldaten und für was stehen wir ein? Und dann eben, dass wir uns jederzeit damit auseinandersetzen, was will man eigentlich von uns und ist das in Ordnung? Und dass man auch die Möglichkeit hat zu sagen, nee, hier mache ich nicht mit. Der andere Aspekt, der da in der, das ist eine zentrale Dienstvorschrift, in der das beschrieben ist, der wichtig ist, ist das Führen mit Auftrag oder Auftragstaktik, auch die Erkenntnis, dass die oberste Hierarchieebene nicht immer weiß, was zu tun ist, sondern die unsere Führung gibt ihrer Zielsetzung vor, was will sie erreichen und ein paar linke und rechte Grenzen, aber die Fachleute oder die Ebenen darunter in der Befehlskette, die entscheiden dann darüber, wie der Auftrag ausgeführt ist. Das ist eben was anderes als Befehl und Gehorsam, wo der Obere immer weiß, was zu tun ist und den anderen einfach sagt, ihr müsst das so umsetzen. Das ist ja auch wichtig heute noch, weil wir ja möglicherweise unsere Befehlsketten unterbrochen werden durch unseren Gegner. Ja, und dann können wir nicht mehr kommunizieren mit unserem Chef. Ja, und wenn der nicht mehr erreichbar ist, dann muss jeder Soldat, jede Soldatin in der Lage sein, den Auftrag trotzdem noch zu erledigen. Und daraufhin bilden wir Menschen aus, ja, dass sie eigenständig denken, dass sie verstehen, warum sie etwas tun müssen, aber dass sie die Fähigkeiten haben, es auch dann selber auszuführen.
Aber mega interessant, wenn du sagst, diese Grundsätze der Führung stammen aus den 50er Jahren. Also wenn du heute ein Managementbuch liest, ein Managementführungsbuch, das modernste von dem Jahrgang 2025, steht genau das da drin. Ne, gib dem Ganzen einen Sinn, gib dem ein Ziel, mach kein Mikromanagement, sag dir nicht, was sie tun sollen, sondern was das Ziel ist. Gib ihnen Verantwortung, gib ihnen auch die Möglichkeit zum Widerspruch, all die Themen, die du gerade genannt
hast. Das hat ja schon früher angefangen, also mit diesen Motivationsbüchern, das ist glaube ich 30er, Ende 20er, die ersten, so macht man Business und so. Das ist schon sehr, sehr alt, das Thema. Und es wird eigentlich immer nur noch aufgekocht, immer wieder aufgekocht. Das ist oft gleicher Inhalt in neuer Form. Aber spannend fand ich einen Punkt, die Klarheit des Auftrags. Ja, das heißt, ich brauche also einen übergeordneten, guten Plan, den ich meinen Untergebenen ja irgendwie so vermitteln muss, dass klar ist, was das Ziel ist. Mhm. Also ich kann aber am gewissen Punkt keine Geheimniskrämerei mehr betreiben, weil wenn die dann von mir abgeschnitten sind und ich hätte da gewisse Geheimnisse gehabt, dann kann das ja verheerende Auswirkungen haben. Also insofern braucht es da ja in beide Richtungen enormes Vertrauen. Also wie hält man dieses Vertrauen aufrecht unter solchen Bedingungen?
Ja, erstmal das Spannende ist, dass auch diese Vorschrift, von der ich gerade berichtet habe, Vertrauen als die wichtigste Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Menschen definiert und es damit oberste Führungsaufgabe ist, dieses Vertrauen herzustellen. Also wir kommen immer wieder in diesen Vorschriften auf die Rolle der Führung, ja, die also sicherstellen muss, dass Vertrauen aufgebaut werden muss. Und sie sagt dann, dafür brauche ich als Vorgesetzter Menschenkenntnis über andere, aber ich brauche auch Selbstkenntnis. Das ist so ein bisschen mit eurem letzten Podcast, den ich mir angehört habe, war das, glaube ich, mit dem Coach. Da ging es auch sehr viel darum, dass wir uns erstmal selber kennenlernen müssen und uns mit uns selber beschäftigen müssen, damit wir dann auf andere ausstrahlen. Und das ist sozusagen hier, ich zitiere mal gerade, das Wissen um die eigenen Grenzen erleichtert den Umgang mit den Stärken und Schwächen der anderen. Eine kritische Selbsteinschätzung ist erforderlich. Also das sind alles so Themen, die man heute auch in ganz aktuellen Management-Publikationen liest. Und das, denke ich, ist auch so ein Leitbild, nach dem wir arbeiten. Erst müssen wir uns selber kennen, in uns selber ruhen. Dann strahlt das auch sozusagen auf die Gruppe, für die ich verantwortlich bin, die ich dann auch unter Einsatzbedingungen führen muss, aus und motiviert sie. Bei der Bundeswehr kommt noch ein bisschen dazu, dieser Aspekt, dass die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte auch die Entbehrungen der ihnen unterstellten Menschen mit erleben sollen und mittragen sollen. Also es gibt nicht so eine Trennung, die anderen liegen alle im Dreck und der Vorgesetzte sitzt irgendwo in einem klimatisierten Büro, sondern wir wollen, dass die Vorgesetzten mit der Truppe vor Ort ist und sozusagen in derselben Realität, in derselben Einsatzumgebung arbeitet, leidet und Erfolge feiert. So, also dieses, um den Zusammenhalt auch zu stärken.
Jetzt kann man ja Zusammenhalt recht schlecht anordnen oder sogar befehlen. Irgendwie. Wie ist denn das passiert? Das ist ja exakt das. Wir wollen, also alles, was du beschrieben hast, hätten wir gerne so in den Unternehmen auch. Wir haben das Vertrauen zueinander, wir haben eine gleiche Realität, die wir wahrnehmen. Wir fangen erstmal bei uns selbst an, bevor wir auf die anderen zeigen und all das Thema. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie ist denn mit welchen Tools oder mit welchen Ausbildungen seid ihr da dran gegangen?
Wenn ich mit der Ausbildung beginne, die Ausbildung zum Führer, die hört bei der Bundeswehr nie auf. Also die beginnt in der Grundausbildung oder kurz nach der Grundausbildung, wo ja manche Gefreite dann schon zum Gruppenführer oder stellvertretenden Gruppenführer ausgebildet werden. Bei uns ging das dann weiter mit der Offizierausbildung. Und dann muss man aber immer wieder im Laufe seiner Karriere in gewisse Lehranstalten der Bundeswehr, wo man dann je nachdem, in welchem Level man gerade ist, dann immer wieder weitergebildet wird. Das ist, ich sag mal, der formelle Teil der Ausbildung. In der Kultur ist es so, und das ist ein Unterschied zur Industrie, ein bisschen würde ich sagen, auch in meinem jetzigen Job sind wir als Vorgesetzte auch immer sehr fokussiert und sehr stark gefordert, was die Finanzen angeht. Ja, also es geht ja um wirtschaftlichen Erfolg. Also wird ein Großteil meiner Zeit darauf aufgewendet, zu gucken, dass dieser Aspekt meiner Verantwortung stimmt. Und selbstverständlich habe ich dann noch ein Team, das ich führen muss. Aber diese Verantwortung für den wirtschaftlichen und finanziellen Teil, der entfällt bei den meisten Vorgesetzten im Militär. Und es steht wirklich im Mittelpunkt allen Handelns das Führen von Menschen. Und da ist es dann so, dass man viel mehr, also in meiner Erfahrung war es so, dass wir viel mehr Zeit miteinander verbracht haben, als das jetzt in der Industrie üblich ist. Das heißt, wir haben auch über den Dienst hinaus sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ob das dann nach der Arbeit ist, dass man da noch bleibt und zu den Zeiten noch ein Bierchen getrunken hat. Heute ist das etwas weniger geworden. Aber dass man ja viel gemeinsam auf Einsätzen ist und auf Übungen und dann auch mehrere Wochen irgendwo in der Welt zusammen ist und sehr intensiv Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, diese gemeinsamen Erlebnisse, gemeinsam auch Anteil an dem Privatleben der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben, sie zu kennen, so als Mensch und nicht als Kollege oder Mitarbeiter, und das zu fördern als Vorgesetzter, indem man dann auch mal, ich meine, so wie es in der Industrie auch ist, Teambuilding nennt man das ja, sowas organisiert, feiern zusammen, bestimmte Erfolge feiern und so weiter. Das schweißt dann zusammen.
Ich würde noch gerne so auf das Thema Fehlerkultur eingehen. Wir haben ja auch schon gemeinsam Vorträge mal gemacht. Du warst damals bei mir in der Uni auch. Und dann das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Wie geht man als Soldat mit Fehlern um? Weil, weißt du, wenn ich einen Fehler mache und wir kaufen irgendwas Falsches ein oder sowas, dann kann das Geld kosten, das kann auch viel Geld kosten. Bei dir als Pilot kann es eben auch Leben kosten. Mhm. Das heißt, ihr müsst ja eine ganz spezielle Art haben, mit Fehlern umzugehen, eine Fehlervermeidung, eine Fehlerprävention, all das irgendwie. Welche Rolle spielt das Thema Fehler in der Fliegerei?
Spielt natürlich eine sehr zentrale Rolle. Und vorneweg würde ich sagen, es ist so, was ich jetzt gleich erzähle, wird vielleicht der ein oder andere aus einem Unternehmen kennen, so aus dem Health- und Safety-Bereich und dem Bereich kontinuierliche Verbesserung. Ja, also das haben wir heute ja in den meisten Unternehmen auch in irgendeiner Form. Bei der Bundeswehr oder in der Bundeswehrfliegerei ist das Thema relevant geworden, weil wir in den, ich sag mal, in den 50er und 60er Jahren unheimlich hohe Flugunfallraten hatten, mit viel Verlust an Material, aber leider auch an vielen Menschenleben. Viele kennen die Starfighter-Krise so als Stichwort, den Witwenmacher. Das heißt, und das war natürlich zu der damaligen Zeit auch noch häufig der Technik geschuldet, die noch nicht so ausgereift und so zuverlässig war, wie sie das heute ist. Aber man hat auch wenn etwas passiert ist, ein Zwischenfall oder ein Unfall, damals einen Ansatz gehabt, dass man sich nur auf den Menschen im Cockpit konzentriert hat und gefragt hat, was hat der falsch gemacht? So, und deshalb, dann hat man das analysiert und kam auf irgendwelche Gründe, was er falsch gemacht hat, und damit war sozusagen die Betrachtung abgeschlossen. Man hat aber dann so aus der zivilen Fliegerei kommt, irgendwann mal festgestellt, da muss es noch mehr geben. Also es kann nicht sein, dass nur der einzelne Mensch in diesem komplexen technischen System Fehler macht, sondern da gibt es ja noch einen Arbeitsplatz drumherum, da gibt es eine Organisation, die irgendwas organisiert drumherum. Und man hat dann sozusagen ab Mitte der 70er Jahre langsam umgestellt und in der Flugunfalluntersuchung umgestellt auf diesen systemischen Ansatz, wo man dann nicht mehr fragt, was hat der Mensch falsch gemacht, sondern für Ereignisse gab es vorher in unserer Organisation, wie war die Befehlsgebung, wie ist die Vorschriftenlage, ist unser Ausbildungssystem gut genug, haben wir genug dafür getan, dass die Personen, die verunfallt sind, ausgeruht waren, haben die ihre Ruhezeiten eingehalten. Also da gibt es eine Menge an Dingen, die man untersuchen kann. Bis hoch zur höchsten Führungsebene sind die richtigen Sicherheitstechnologien beschafft worden. Hätte man am Flugzeug nicht das eine eingespart, hätte man damit nicht dann für mehr Sicherheit sorgen können. Und damit geht dann natürlich der Anspruch einher, die Organisation insgesamt zu verbessern. Und das ist gepaart auch mit der Erkenntnis, dass es nicht viel bringt, mit Schuld nach Dingen zu suchen, also mit der Schuldfrage, sondern wir wollen ja, dass die Menschen, die irgendwie beteiligt sind in diesen Fehlerketten, die entstehen, die dann zu einer Katastrophe führen, wir wollen ja, dass die mit uns teilen, was war. Und das machen Menschen am besten, wenn sie nicht von Bestrafung bedroht sind, wenn sie, ich sag mal, wenn sie fahrlässig oder aus leichten, also Fehler gemacht haben und nicht vorsätzlich und grob fahrlässig gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen haben, dann sollen sie auch keine Strafe jetzt befürchten müssen, sondern sie sollen sich öffnen und sollen dazu beitragen, dass wir das aufklären und besser werden und dann weniger Unfälle in der Zukunft haben. Und das müssen wir dann, jetzt kommen wir wieder zum Vorgesetzten, das muss ja vorgelebt werden. Also wenn was passiert, dass man nicht direkt den Hammer rausholt und sagt, wer war schuld, sondern dass auch die Vorgesetzten dann vorgeben, ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Und das ist eigentlich Teil unseres Alltags, dass wir, der sehr strukturiert ist jetzt in der Militärfliegerei, dass wir jeden Einsatz, den wir fliegen, mit einer sehr intensiven Vorflugbesprechung beginnen, wo ganz intensiv und im Detail durchgesprochen wird, was ist die Zielsetzung des Fluges, wer hat welche Verantwortlichkeiten, was wollen wir erreichen. Aber dass wir dann nach den Flügen eine ebenso lange und intensive Nachbesprechung machen. Und da ist es so, im Idealfall, das ist nicht immer so, aber im Idealfall ist das ein geschützter Raum, wo alle Personen, die jetzt dabei waren, auch Tacheles reden können. Also wo alles zur Sprache und auf den Tisch kommt, was vielleicht nicht ganz in Ordnung war oder dazu hätte führen können, dass irgendwas Schlimmeres passiert. Und dadurch haben wir dann einen Raum, in dem wir das miteinander erstmal aufarbeiten können, alle, die dabei waren. Und wenn dann die Gruppe feststellt, da ist etwas, das lohnt sich weiterzumelden, weil da könnten andere von profitieren, von dem Fehler, den wir vielleicht heute gemacht haben, dann wird das, ich sag mal, am nächsten Morgen in der großen Besprechung mit der ganzen Staffel, dann steht dann einer der Beteiligten auf und macht dann Briefing drüber und sagt, wir sind gestern da unterwegs gewesen, das und das ist passiert, dann haben die anderen schon mal was, womit sie weiterarbeiten können. Und wenn das nicht reicht, haben wir dann sozusagen eine Flugsicherheitsorganisation, die dann die schwerwiegenderen Dinge aufnimmt und dann verarbeitet. Ne?
Also hast du mal so ein Beispiel für so ein, wenn ein Fehler passiert, der Reflex, ist ja erstmal, wer war das? Ne? Wer war das? Wie kann man denn so doof sein?
Oder? Ja.
Bisschen netter ausgedrückt manchmal. aber sowas irgendwie. Ne? Das ist ja genau das, was du sagst, nee, bitte nicht. Das ist genau das. Ja. Es geht nicht darum, wer ist schuld. Es ist nicht darum, um die Einzelnen, sondern das Gesamtsystem zu hinterfragen und eben nicht zu gucken, wer war es, sondern wie können wir verhindern, dass es wieder passiert.
Ja.
Was lernen wir draus? Ne? Du hast so ein Beispiel auf Lager dafür.
Also ich habe natürlich viele Beispiele. Eins, wo man ein bisschen so diesen Kommunikationsweg ganz gut sehen kann, ist, dass es jetzt vor vielen Jahren, muss ich ja sagen, ich bin ja schon lange raus, Anfang der 2000er Jahre einen tödlichen Unfall gab, der sich deshalb ereignet hat, weil da sind mir verschiedene Sachen zusammengekommen, extrem schlechtes Wetter, eine Besatzung von zwei Flugzeugen, also sie machten einen Formationsflug und in dem zweiten Flugzeug, das sozusagen sehr nah an dem Führungsflugzeug hinterhergeflogen ist. Die Besatzung war relativ unerfahren. Die hatte das lange nicht mehr gemacht, so bei schlechtem Wetter so einen Flug durchzuführen. Und dann kam noch ein anspruchsvolles Abflugsverfahren dazu. Und das führte dazu, dass diese Besatzung, der Pilot vor allen Dingen, die Orientierung verloren hat und dann leider so, im Wetter sozusagen dann in den Boden geflogen ist. Und da war es dann so, dass eigentlich, das ist jetzt, dass man wusste, hinterher herausgefunden hat, dass so eine ähnliche Situation am Vormittag desselben Tages schon mal passiert war. Und da war die Information nicht weitergegeben worden. Okay. Das war zwar vor Ort unter den Beteiligten an dem Morgen miteinander besprochen worden, aber es war nicht weitergegeben worden. Also da hat man dann hinterher gesagt, hätten wir das besser gemacht und weitergegeben, dann wären vielleicht alle, hätten so ein paar Warnzeichen im Kopf gehabt und hätten es nicht gemacht. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes, was mir selber passiert ist, das ist jetzt nichts Dramatisches gewesen, aber dass ich als junger Pilot in Kanada, Tiefflug übend, mit auch einem jungen Waffensystemoffizier, also mit meinem Crewmitglied geflogen bin, zum ersten Mal alleine, ohne Fluglehrer, die uns beaufsichtigt haben. Und wir haben uns da im Prinzip, muss man sagen, verfranst. Wir sind in ein tiefes Tal reingeflogen, auch wieder in Baumwipfelhöhe, links und rechts Felswände, die 1000 Meter hoch gingen, und haben da ganz viel Spaß gehabt, haben aber nicht gemerkt, dass die Wolkendecke, die da drüber lag, sozusagen immer näher kam und sich dann irgendwann wie ein Deckel über dieses Tal gelegt hat. Und als ich dann auf das Ende zuflog, wo dann auch so eine eine Felswand stand, habe ich dann gemerkt, dass ich da gar nicht mehr umdrehen kann. Das Tal war viel zu eng. Und dann mussten wir das machen, wofür wir dann ausgebildet sind. Wir mussten einen Notaufstieg machen. Man muss dann auch wir haben so ein Abstrahlgerät, was einen Code abstrahlt, damit die Flugkontrolle uns sehen kann, wo wir sind. Das muss man dann auf Emergency stellen, damit die dann sehen, da ist ein Notfall. Und dann mussten wir durch die Wolken mit einem Notaufstieg dann nach oben steigen. Und damit ist natürlich dieser Vorfall der ganzen Welt bekannt gewesen. Und wir sind dann wohlbehalten wieder zurückgekommen. Auch natürlich sehr nervös in Erwartung, dass wir jetzt einen riesen Anschiss von unserer Führung bekommen. Aber die Reaktion war eben, wie ich sie beschrieben habe. Wir haben das in der Nachflugbesprechung miteinander besprochen dann, was vorgefallen war, wie sind wir in die Situation gekommen. Und man hat dann sozusagen als Korrektivmaßnahme in den nächsten Tagen dann gesagt, okay, ihr fliegt erstmal nicht sozusagen zwei Junge wieder zusammen, sondern man hat mir dann einen erfahrenen Waffensystemoffizier ins hintere Cockpit gesetzt und gesagt, den Sauer, dem geben wir nochmal ein bisschen Erfahrung und Aufsicht mit, damit er sich nicht wieder in die Ecke fliegt. Und der braucht halt ein bisschen mehr Zeit, um jetzt diese Erfahrung aufzubauen. Ja, und das war dann zum Beispiel so eine Korrektivmaßnahme, ohne dass wir dafür bestraft wurden, dass wir jetzt da einen Notaufstieg gemacht haben und vielleicht irgendein Airliner umgeleitet werden musste.
Kann man sagen, dass Menschen aus dem militärischen Umfeld teilweise für eben so Abläufe teilweise besser, anders geeignet sind für die Wirtschaft als frei ausgebildete Menschen? Haben die gewisse Vorteile, wo man sagen kann, ja, in dem Punkt sind auch Kulturen, die da ein bisschen mehr drin sind, weil wir waren jetzt die letzten Jahre zum Beispiel gerade in Deutschland sehr, sehr pazifistisch unterwegs. Alles, was nach Militär nur gerochen hat, wurde ja eigentlich abgestoßen, obwohl man auch allein an der Sprache im Business schon merkt, aha, das hat seine Wurzeln in militärischen Strukturen. Das kann man drehen und wenden, wie man will oder umschreiben, aber es ändert nichts an der Tatsache. Gibt es da Punkte, wo man sagt, man merkt es schon, wenn da jemand aus der Ecke kommt, wie er mit so Projekten, Aufgaben umgeht?
Also ich würde sagen, ja. Aber wie immer, es trifft natürlich nicht auf alle Situationen zu. Was die Menschen mitbringen, die mal bei der Bundeswehr waren, ist meistens eine gute Ausbildung. Also auch im handwerklichen Bereich, im Gesellen- und Meisterbereich gibt es gute Ausbildung. Und die Offiziere haben ja in der Regel alle studiert. Das heißt, die bringen schon mal als BWLer oder als Ingenieur oder was auch immer sie bei der Bundeswehr studiert haben, schon mal eine akademische Grundlage mit oder eine berufliche. Und was uns, glaube ich, dann kennzeichnet, ist, dass wir gelernt haben, sehr strukturiert zu arbeiten, weil in den meisten militärischen Abläufen und auch Aufgabenstellungen ist sozusagen die Aufgabe klar erkennbar und man kann sie sehr gut strukturiert erfassen, analysieren, planen und dann umsetzen. Und da, glaube ich, ist eine Stärke. Dazu kommt natürlich Disziplin. Wir sind in der Regel pünktlicher in Meetings. Also in meiner Firma arbeiten viele ehemalige Militärs, aber wir haben ein anderes Verhältnis zur Pünktlichkeit als manche andere Kollegen. Aber es ist nur so am Rande. Aber ich habe natürlich in meiner Management-Ausbildung und dann auch später jetzt in der Industrie gesehen, ich habe es auch in vielen Bereichen mit dieser berühmten VUCA-Welt zu tun, wo ich es mit sehr vielen Unbekannten zu tun habe, wo vielleicht dieses sehr strukturierte Vorgehen nicht immer das Richtige ist. Da brauche ich dann wiederum andere Menschen, die da kreativer und freier und flexibler vielleicht an Aufgabenstellungen herangehen. Wenn ich beides verbinde, dann habe ich meistens ein ganz tolles Team, weil dann habe ich jemanden, der so als Taktgeber und Strukturgeber führt. Aber ich bringe die Fähigkeiten der anderen mit ein, die diesen weiteren Blick haben und offener sind für Ambiguität und Widersprüchlichkeit, mit der wir vielleicht manchmal in der geschäftlichen Realität konfrontiert sind.
Schöner Aspekt, ja. Ja, ich mag immer sehr deine Ausgewogenheit, wie du die Dinge so zusammenbringst und auch sehr differenziert bist. Das heißt, das ist ja genau das Plädoyer für Diversität. Mhm. Ja, also diverse Teams mit verschiedenen Erfahrungen sind erfolgreicher als nicht diverse. Und das hast du nochmal irgendwie ganz schön auf den Punkt gebracht. Ich möchte vielleicht auf den letzten Punkt nochmal kommen, weil ich so auf die Zeit gucke. Du hast kurz mal von Disziplin gesprochen. Mhm. Ist Disziplin die Voraussetzung für Erfolg?
Also ich finde schon, dass jede Organisation, egal ob das Militär ist oder ein Unternehmen, eine gewisse Disziplin braucht, jetzt nicht im Sinne wieder Befehl und Gehorsam, dieser Art Disziplin. Jeder, ne, ich muss sofort ohne nachzufragen alles ausführen, was mein Vorgesetzter mir sagt. Aber ich finde schon, dass wir auch in der Industrie erfolgreicher sind, wenn wir diszipliniert und strukturiert an unsere Aufgaben, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind, herangehen. Und Beispiel, ich mache jetzt auch unheimlich viel so in der Firma, aber habe das ja auch nebenbei gemacht, so als Moderator. Also diese diese Disziplin, die so ein Moderator in einem Workshop, in einem Brainstorming oder sowas geben kann, die finde ich auch sehr wichtig, weil sonst haben wir ja oft, haben wir bestimmt alle schon erlebt, diese Diskussionsrunden, die ohne Ergebnis rausgehen. Mhm. Ich habe 2,5 Jahre jetzt im Vertrieb gearbeitet, auch da waren wir erfolgreicher, wenn wir diszipliniert unsere Vertriebsvorhaben analysieren und dann auch umsetzen und nicht einfach so in den Tag hinein irgendwas machen. Also von daher denke ich schon, ist Disziplin, so wie ich sie jetzt gerade definiert habe, schon ein, auch, würde ich sagen, ein Grundpfeiler für Erfolg.
Vielleicht ist es, wenn wir dieses ganz harte Wort Disziplin durch Verbindlichkeit ersetzen, was ja relativ nah dran ist.
Ja.
Also ich bin völlig bei dir, ich bin großer Freund von gesprochen heißt versprochen. Wenn ich was sage, ich tue was, dann mache ich es auch.
Ja.
Und wenn wir um 8 Uhr unseren Führungskreis beginnen, dann kommt nicht der Letzte um 8:10. Und es hat ja irgendwas auch mit Respekt zu tun. Das sind so komische alte Worte, ne? Respekt und Disziplin. Aber irgendwie sind sie nicht alt, sondern sind immer noch irgendwie eine Grundlage für irgendwas, was wir miteinander machen. Ne?
Ich hab noch eine letzte Frage. Unser Lifehack aus dem Militär. Wie geht man mental damit um, mit einem Befehl, auf den man eigentlich keine Lust hat?
Mega Frage, ich liebe die. Als hättest du meinen Tag heute begleitet.
Ja. Ich kann ja nur sagen, was ich mache. Also meine Art, damit umzugehen, ist in der Analyse dieses Befehls, den ich bekommen habe, zu überlegen, wo gibt es Möglichkeiten für mich zu beeinflussen, wie die Ausführung ist, dass sie eher in meinem Sinne verläuft. Am Ende muss ich es machen. Also das ist natürlich beim Militär schon anders. Das ist formell geregelt. Wenn ich einen Befehl bekomme, muss ich ihn auch ausführen. Es sei denn, ich würde eine Straftat begehen. Aber ansonsten muss ich das erstmal machen. Mhm. Und wenn der mir nicht gefällt, dann gibt es aber aus meiner Erfahrung immer Spielraum, innerhalb des Befehls zu überlegen, wie gehe ich das an? Und dann muss ich halt gucken, dass ich die Dinge, die eher meinen Neigungen oder meinen Wünschen liegen, dass ich versuche, die da reinzubringen. Und mit so einer Art Guerillataktik zu versuchen, meine eigenen Ziele in der Befehlsausführung zu verwirklichen.
So schön kann das nur jemand mit diesem Hintergrund sagen.
Ja, genau. aber der Hintergrund der Frage ist ja, manchmal gibt es einfach Dinge, die müssen gemacht werden.
Auch
ja. Ich meine, wir haben alle Kinder und wenn man irgendwie sagt, mäh doch mal den Rasen, nee, keine Lust, ja, dann mach's ohne Lust, aber mach's trotzdem.
Ja.
Gibt es ja auch manchmal, es muss dann einfach mal gemacht werden. Und dieses reine Lustprinzip, ich fühle es gerade nicht oder sowas, das funktioniert halt nicht immer. Ne? Sondern manchmal gibt es Dinge, die müssen gemacht werden.
Ja, vielleicht noch ein Schlusssatz, das hatte ich auch überlegt, dass das noch wichtig ist. Es gibt auch Situationen beim Militär und auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Notfallmedizin oder bei der Feuerwehr, da gibt es Situationen, da können wir nicht alles ausdiskutieren.
Ja,
sondern dann gibt es einen Befehl und dann müssen alle wissen, was zu tun ist und müssen den auch ausführen. Das heißt aber nicht, dass nicht die erfahrene Rettungssanitäterin nicht trotzdem den Arzt hinterfragen darf, wenn sie meint, dass er einen Fehler macht. Das üben wir inzwischen auch in diesen Bereichen, aber auch im Cockpit, dass es eben nicht dieses Gefälle gibt, ich traue mich nicht dem Chefarzt was zu sagen und dann stirbt einer. Oder im Cockpit eben, ich traue mich nicht dem Kapitän was zu sagen und das Flugzeug stürzt ab. Also es gibt halt diese Situation, da ist es zeitkritisch, da geht es um Menschenleben. Da müssen wir erstmal ausführen und funktionieren und dann kann man das hinterher ausdiskutieren. Und trotzdem noch diese Komponente, wir beobachten uns und wenn da einer irgendwie ganz grob Mist baut, dann müssen wir es auch ansprechen. Dann müssen wir uns trauen, das über die Hierarchieebene hinweg anzusprechen.
Klasse, also super wichtiger Punkt und irgendwie auch ein guter Schlusspunkt. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich könnte ja noch eine Stunde weiter mit dir plaudern, das machen wir demnächst mal wieder privat. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Erfahrung und auch in die super spannende Übertragung von Themen, von denen wir dachten, sie hätten sie hinter uns gelassen, aus dem Militär, ist aber nicht so. Mhm. Und irgendwie auch so die Erkenntnis, die Grundsätze, die schon viele, viele Jahrzehnte alt sind, sind gar nicht alt, sondern sind unglaublich aktuell.
Ja.
Und davon lässt sich sicherlich einiges übertragen. Und mein Lieblingspunkt, diverse Teams sind erfolgreicher als einheitliche, hast du auch nochmal ganz eindrucksvoll bestätigt. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Danke auch von mir.
Und dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss.
Da haben wir jetzt einiges gehört von Kalten Krieg bis heute und ganz viele Lehren daraus.
Was sind so deine großen Takeaways hier? Was würdest du sagen, was hast du mitgenommen?
Ja, ich nehme daraus mit, dass Disziplin ein nicht zu vergessender Faktor ist, den man vielleicht manchmal auch, wie sagt man, aus falschen Gründen von sich geschoben hat als unmodern. Aber ich denke doch, dass in manchen Punkten eine Portion Disziplin und auch Respekt und ein strategisches Vorgehen doch hilft und nicht nur, ich mache es, wie ich will und irgendwie wird es sich schon ergeben.
Genau das nicht, ich mache es, wie ich will nicht, aber auch nicht blinder Gehorsam. Ich finde, das war für mich einer der wichtigen Punkte. Nur weil einer was sagt, der vorgesetzt ist, heißt das noch lange nicht, dass ich das nicht hinterfragen darf, dass wir da nicht drüber sprechen können und eine Offenheit zu haben, zur Not auch tatsächlich zum zivilen Ungehorsam. Das ist ja sowas, ne? Er sagt ja, wenn ich einen Befehl bekomme und
ist ich muss... Ist nicht zivil?
Nee, das sage ich jetzt. Zivil hat er gerade nicht gesagt, aber das sage ich jetzt. Also wenn ich bekomme einen Befehl und ich weiß, das ist richtig falsch. Richtig falsch ist auch schön gesagt. Richtig falsch. Und ich begehe vielleicht sogar eine Straftat. Dann darf ich das nicht machen, dann muss ich das hinterfragen. Aber wieder die Übertragung auf heute, das Hinweisgeberschutzgesetz ist genau das, was uns genau das ermöglicht, wenn in Unternehmen Anweisungen gegeben werden, dass Öl in den Bach gekippt wird oder bestochen wird oder irgendwie Straftaten begangen wird, dann muss es eine Möglichkeit geben für Mitarbeiter, außerhalb der Organisation eine vertrauensvolle Stelle zu haben, an die sie sich wenden können.
Das ist richtig so.
Nichts anderes. Ja, genau, das ist auch gut so. Aber nochmal der Punkt, ich hatte ihn vorhin schon zu Michael gesagt, nur ehemalige Bundeswehroffiziere in zivile Unternehmen bringt ein hohes Maß an Strukturiertheit und Disziplin und Verlässlichkeit mit. Aber dann fehlt wahrscheinlich das Thema der Kreativität. Und das ist der Punkt, wir hatten ihn damals mit der Michaela Jaab schon mal. Diverse Teams funktionieren einfach besser und ergänzen sich, wenn alle bereit sind, sich darauf einzulassen und entsprechend auch mitzumachen.
Ja, also ich habe das zum Beispiel, also ich habe in meiner Jugend mal Barkeeper gespielt. Also ich konnte es zwar, aber es war halt nur ein Nebenjob. Aber mein Vorgesetzter in dem Fall, der Barchef, war ein waschechter Bundeswehrler, Offizier. Dann auch AD, aber der hatte die Bar im Griff, aber nicht unangenehm. Es war nicht nur Befehl und Gehorsam, sondern verbindlich und klar. Und da waren die Regeln klar, wie es da zu laufen hat. Und wenn man das dann ein paar Jahre nebenher macht, dann lernt man auch andere Barchefs kennen. Und da lief es als chaotischer. Mhm. Also man merkt schon, wenn jemand diesen Hintergrund hat, dass er auch es schafft, wenn er gut ist, einen natürlichen Respekt aufzubauen, der nicht böse oder unangenehm oder unterdrückerisch sein muss, sondern durch eben diese Verbindlichkeit und Klarheit funktioniert. Und das haben viele solche Menschen, die ich in meinem Leben jetzt kennengelernt habe, mit diesem Hintergrund.
Ist für mich ohnehin das Führungsprinzip Nummer eins, nämlich Klarheit. Klarheit in dem, was ich will, was ich sage. Ich habe jetzt gerade in den Tagen noch irgendwas in irgendeinem Podcast auch gehört. Die Wahrheit ist jedem zumutbar. Und solange du offen bist, ehrlich bist und die Leute wissen, du bist klar in dem, wie du bist und berechenbar damit auch, dann ist die Wahrheit ist jedem zumutbar, fand ich irgendwie schön. Dann so, warum irgendwas hinterm Berg halten, auch wenn es nicht so angenehm ist. Wir erfahren im Moment jeden Tag eine Menge Wahrheiten, die uns alle nicht so richtig gefallen. Aber ich kann immer besser damit umgehen, wenn ich weiß, wie es ist, als wenn ich das Gefühl habe, da sagt mir irgendeiner was nicht.
Wie gesagt, ich hab großen Respekt vor dem Michael, weil es ist halt doch auch in Friedenszeiten, Jetpilot ist halt Leben und Tod. Also da kann jederzeit etwas sein und das Ding geht wirklich in die Hose. Ein minimaler Fehler, gerade wenn sie so an Flügel fliegen. Also ja, man braucht schon Nerven aus Grad.
Du musst dir vorstellen, also 87, da war der auch noch nicht mal 20. Ja. Da war der auch so knapp an 20, ey, ein junger Kerl. Irgendwie auch. Und dann fängst du 7 an, setzt dich da in so einen Flieger rein und fliegst mit 1000 km/h donnerst du da irgendwo rum. Ja, die mentale Reife musst du erstmal haben, das auch zu machen. Genau. Und weißt du, dann war der ja mit Mitte 20 spätestens ein voll ausgebildeter Pilot, mit Mitte 20, da war ich so grün hinter den Ohren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also die Verantwortung. Der
Disco gestolpert.
genau, morgens um 5 Uhr.
In Kanada durchs Tal.
Und in Kanada durchs Tal mit all dem. Mit all den
durch die Wolkendecke.
Also ich mag den Michael sehr gerne, ich bin sehr froh, dass der hier war. Und auch einer von denen kommt auf den Zettel, laden wir wieder ein. Genau. Und da gibt es noch eine Menge zu besprechen.
Und hoffentlich hat der Mechaniker das Schräubchen festgezogen.
Ah, ja, ja, da muss er genau drauf verlassen.
Also, war gut.
Spannend, ja,
ja. Sehr schön. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Es war was Ungewöhnliches und wir wollen euch auch in Zukunft immer ungewöhnlichere Dinge mit Bezug zum Business im Mittelstand bringen. Wenn ihr ungewöhnlich seid und es irgendeine Lehre hat fürs Business im Mittelstand, dann gerne melden. Ihr habt Platz bei uns und erreichen könnt ihr uns wie immer auf LinkedIn, Ingo Markgraf oder ich, Michael Neukirchen. Das Märchenland Mittelstand findet ihr auf Blue Sky oder auch auf LinkedIn. Einfach Stichwort eingeben. Hören könnt ihr uns auf allen Plattformen inzwischen, sogar auf YouTube. Also bleibt dabei, sagt's weiter, macht Werbung für uns. Wir können es gebrauchen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Wir freuen uns auf euch.
Tschüss.
So. Krasser Übergang.
Ha ha ha.